Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Waldpilzwelten. Mein Name ist Angela Simonsmeier und zusammen mit Markus Blaschke beschäftigen wir uns heute im Themenblock pilzlicher Lifestyle mit den Saprophyten.
Oder auch Zersetzerpilzen.
Ich glaube, du sagst jetzt Hallo auch von mir. Genau. Unter den Saprophyten unterscheiden wir zwei größere Gruppen, nämlich die Holzzersetzer und die Streuzersetzer. Streuzersetzer sind Pilze, die die Laub- und Nadelstreu im Wald zersetzen.
Und damit sorgen sie dafür, dass immer wieder neue Mineralien zur Verfügung stellen, also nicht zu viel akkumuliert und festgehalten wird in dieser Streuschicht, sondern für die nächsten Generationen, für die Bäume, für verschiedene Tiere, Pflanzen eben wieder zur Verfügung stehen. Und natürlich haben wir auch verschiedene Übergänge. Auch von den Streuzersetzern gibt es ein paar, die nehmen nur rein Blätter, Nadeln, aber manche gehen dann auch schon vielleicht auf weiche Triebe über. Und so wird alles, was im Wald anfällt, nach und nach wieder eben in den Kreislauf zurückgegeben.
Gibt es eigentlich unter den Streuzersetzern Vertreter, also Pilzarten, die zum Beispiel nur Nadeln abbauen oder welche, die nur Laubblätter abbauen?
Nur muss man immer vorsichtig sein, aber es gibt auf jeden Fall Spezialisten für bestimmte Bereiche. Und einige kann man schon jetzt in den nächsten Tagen vielleicht sehen, denn wenn mal ein Regen runterkommt und es ein bisschen feucht ist, dann kann man zum Beispiel im Nadelwald viele kleine, winzige Pilzchen sehen. Und wenn man denen nachgeht und die Fruchtkörper vorsichtig aus dem Boden aufhebt, sogenannte Schwindlinge sind das meistens, dann stellt man fest, dass die sogar auf einzelnen Nadeln sitzen und diese zersetzen. Also die haben wirklich ihren Hauptfokus auf eben Nadeln und andere Arten. Ich denke da zum Beispiel an manche Tintlinge, zum Beispiel den Spechtintling, den findet man halt sehr gerne und sehr häufig in Laubwäldern. Aber auch andere, etwas größere Schwindlingsarten findet man durchaus, also regelmäßig dann im Laubwald.
Ja, ich habe vorgestern habe ich Knoblauchschwindlinge habe ich gesehen. Das sind so ganz, ganz winzige kleine Pilzchen und wenn man die zerreibt, dann riechen die ganz intensiv nach Knoblauch.
Und die sitzen, wenn das die kleinen sind, die eine Sorte, spezifisch hauptsächlich eben auf den Nadeln von Fichten beispielsweise.
Ja, war ein Fichtenwald, zwar mit Naturverjüngung, mit Buche und Eiche drunter, aber ich würde mal davon ausgehen, dass das welche auf Nadeln waren. Du hast ja schon gesagt, es gibt auch so ein paar, die dann schon so an die Triebe gehen, ne, und so an ganz, ganz feine Zweige. Damit sind wir dann schon ganz schnell bei den Holzzersetzern. Das sind tatsächlich Pilze, die sich auf die Zersetzung von Holz spezialisiert haben. Und da unterscheiden wir zwei Gruppen, nämlich weißfäule Pilze und braunfäule Pilze. Kannst du uns mal kurz erklären, was da der Unterschied ist? Also ich muss gestehen, ich habe schon im Studium immer mit diesem Weiß- und Braunfäule, habe ich immer Schwierigkeiten gehabt, das auseinanderzuhalten. Also nicht, weil ich die Prozesse nicht verstehe, sondern weil ich immer diese Eselsbrücke für Weißfäule und Braunfäule nicht auf die Reihe gekriegt habe.
Ja, eigentlich ist die Sache relativ einfach. Und zwar gehen die ins Holz und Holz besteht aus hauptsächlich drei Bestandteilen. Das ist einmal Zellulose, eine längsfaserige Substanz, Hemicellulosen, auch faserig, aber meistens etwas kürzere Fasern und als dritte Komponente das sogenannte Lignin. Lignin ist wie ein Klebstoff eher zu sehen und hat keine faserige Struktur, sondern eher eine krümelige Struktur. Und wie kann man sich Zellulose vorstellen in Reinform? Naja, da muss ich immer an die Papiertaschentücher denken. Das ist fast reine Zellulose noch. Da ist das ganze Lignin aus dem Holz entnommen worden. Und so muss dann auch eine Weißfäule ausschauen. Also Eselsbrücke, eine Weißfäule, enthält fast ausschließlich noch Zellulose. Und das sieht eben aus wie die Papiertaschentücher, also ziemlich weiß. Und dagegen ist es so, dass bei einer Braunfäule vom Pilz hauptsächlich erstmal Zellulose zersetzt wird und es bleibt dann das Lignin übrig. Das hat aber eine braune Farbe und hat auch nicht diese faserige Längsstruktur, sondern das ist dann so, dass das Holz würfelartig zunächst zerbricht und am Schluss wie Schnupftabak verbleibt. Also wenn die Pilze dann ganz weit das Ganze zersetzt haben, dann bleibt eben nur noch dieses braune, schnupftabakartige Lignin übrig. Jetzt ist es aber nicht so, dass die Weißfäule-Erreger, das sind nämlich Arten, die können auch fast alles zersetzen. Also die gehen halt zunächst an das Lignin, weil das bestimmte Bestandteile hat, die sie sehr mögen. Aber später machen die ihre Zersetzung auch in dem Zellulose und Hemicellulosen weiter. Also die sind in der Lage, praktisch das Holz komplett zu zersetzen. Anders ist es bei den Braunfäule-Erregern. Die sind wirklich nur in der Lage, Zellulose und Hemicellulose zu zersetzen. Und das Lignin bleibt bei diesem Prozess von denen übrig. Oftmals kommen dann andere Pilze, die sich dann noch über das Lignin hermachen.
Ich habe irgendwo gelesen, dass Braunfäule vor allem an Nadelholz auftritt und Weißfäule vor allem an Laubholz. Ist das so strikt tatsächlich zu trennen?
Das kann man nicht so sehen, nein. Also zum Beispiel ein ganz berühmter und häufiger Braunfäule-Erreger wäre der Birkenporling, ein Spezialist, der wirklich nur auf der Birke vorkommt. Und das wäre dann ein typisches Beispiel für einen Braunfäule-Erreger eben an Laubholz. Aber auch der Schwefelporling, ein Pilz, den man jetzt im Frühjahr, im Sommer mit seinen riesigen Fruchtkörpern, mit den auffällig orangen, gelben Farben jetzt an Weiden, Pappeln, aber auch Eichen findet, ist auch so ein Pilz, der typisch ist fürs Laubholz und doch ist er Braunfäule-Erreger. Es gibt natürlich auch den Klassiker im Fichtenwald, das ist der rotrandige Baumschwamm oder auch Fichtenporling genannt, wobei der nicht nur die Fichte besiedelt, sondern der geht an fast alle Baumarten, die bei uns heimisch sind. Und der ist halt einer der ganz häufigen, auffälligen Porlinge im Fichtenwald und der verursacht eine Braunfäule. Und daher ist vielleicht diese Verbindung mal entstanden, dass eben an Nadelholz vor allem Braunfäule-Erreger wären. Aber das ist keineswegs der Fall. Also Weißfäule-Erreger und Braunfäule-Erreger sind sowohl bei den Nadelbäumen als auch bei den Laubbäumen zu finden.
Ich habe außerdem gelesen, dass nur Basidiomyceten Weißfäule erregen können. Ist das soweit richtig oder muss man da auch sagen, nur eingeschränkt?
Das ist auch nur eingeschränkt, denn viele Zersetzer der ersten Phase, das sind durchaus Ascomyceten, also Schlauchpilzarten, die dabei sind. Wenn ich jetzt allein an die kleinen Nektrien denke, so kleine rote Pustelpilzchen, die mit zu den ersten Zersetzern gehören, die sind sicherlich keine reinen Braunfäule-Erreger, sondern die sind auch durchaus in der Lage, mehr zu zersetzen.
Unter den Pilzen, die, sage ich mal, makroskopisch auffällig sind, also die Fruchtkörper ausbilden auf dem Totholz, das sind ja schon in der Regel Basidiomyceten. Also du hast schon gesagt, ne? Also zum Beispiel Nektria ist ja so ein Beispiel für einen Ascomyceten, der ganz gut sichtbare Fruchtkörper auch ausbildet. Aber wir müssen ja eigentlich schon auch davon ausgehen, dass im Totholz noch eine ganze Menge mehr an Pilzen, auch an Ascomyceten, am Zersetzungsprozess beteiligt sind, die gar keine Fruchtkörper ausbilden, die wir makroskopisch sehen können, oder?
Da gibt es natürlich sicherlich einige Arten, die in dem Prozess da sind und wir nehmen die gar nicht so wahr. Aber es gibt eine ganze Reihe von Ascomyceten, die in der Zersetzung beteiligt sind. Wer jetzt zum Beispiel rausgeht, ich sag mal Beispiel, unter einem Ahorn steht und dort mal auf den Boden schaut, der wird viele Ahornäste finden, auf denen schwarze Belege zu finden sind. Das ist ein Kugelpilzchen auch. Und der ist ganz typisch für den Ahorn. Und wenn man sich das Holz betrachtet, sieht man auch, dass das in Richtung Weißfäule geht. Und so ähnlich aus dem Verwandtschaftsbereich der Kohlenbeeren, das sind also kleine Fruchtkörper, die von ihrer Substanz, wenn man sie zwischen den Fingern zerreibt, so wie Kohle wirken und so brechen auch. Und wenn man mit dem Fingernagel drauf drückt, dann knacken die auch so ein bisschen und dann wirklich eben an Kohle erinnern. Und da sind eine ganze Reihe von denen eben beteiligt. Und sie sind wahrnehmbar erst auf den zweiten Blick. Also sie sind nicht so auffällig wie beispielsweise viele Basidiomyceten, seien es die Porlinge, die man dauerhaft das ganze Jahr über im Wald finden kann, Porlinge, die nur ab und zu auftauchen, witterungsabhängig und jedes Jahr neue Fruchtkörper ausbilden müssen oder auch beispielsweise viele Blätterpilze. Also es gibt da ja auch sehr viele Arten, die eben zu den Totholzzersetzern gehören.
Diese Gruppe der Rindenpilze, das sind auch alles Zersetzer, oder?
Nee, da muss man sogar auch aufpassen. Wir hatten uns ja letzte Woche mit den Mykorrhizapilzen beschäftigt und unter den Rindenpilzen, ich will das jetzt kurz erläutern, was sind Rindenpilze? Das sind Arten, die sehr primitive Fruchtkörper ausbilden. Und diese Fruchtkörper von den Rindenpilzen, die sehen aus wie eine zweite Rinde auf dem Holz. Das können verschiedenfarbige Substrate sein. Da gibt es viele, die eher weiße Fruchtkörper haben. Es gibt aber auch gelbe. Es gibt sogar einen, der hat einen blauen Fruchtkörper. Und dann gibt es auch eine ganze Reihe, die besitzen eher so Brauntöne. Und unter denen, die so einen braunen Belag ausbilden als Fruchtkörper, da sind auch einige dabei, die in der Lage sind, eine Mykorrhiza zu bilden und nur das Substrat, das Totholz, dazu nutzen, um eben ihren Fruchtkörper ausbilden zu können. Stiel, Stängel können die nicht ausbilden, also suchen die ein festes Substrat, an dem sie ein bisschen rauswachsen können aus dem Boden. Und da bietet sich im Wald eben so Totholz auch mal an.
Also das Reich der Pilze widerstrebt jeglicher Kategorisierung, die ich hier versuche. Okay, ich möchte noch einen Versuch wagen, ja? Kann man sagen, dass es ausschließlich holzzersetzende Pilze sind, die in der Lage sind, mehrjährige, also dauerhafte Fruchtkörper auszubilden? Also ich kenne das von den ganzen Mykorrhiza-Pilzen, die eine sehr strenge Saisonalität in der Regel haben und sehr vergängliche Fruchtkörper bilden. Während ich das eigentlich nur von Holzzersetzern kenne, wie beispielsweise Zunderschwamm und so weiter, die mehrjährige Fruchtkörper bilden. Kann man das so sagen, dass das nur Holzzersetzer können?
Da muss ich wohl klein beigeben und kann nicht widersprechen. Also aus meiner Erfahrung hast du da recht. Also hier kann man in der Regel davon ausgehen, dass sich da wohl um Holzzersetzer handelt bei diesen mehrjährigen dauerhaften Fruchtkörpern. Seien es die Porlinge oder eben auch ähnlich bei den Kohlenbeeren, die sind auch ja Zersetzer.
Da noch ein kurzes Wort, weil wir das letztes Mal bei den Mykorrhiza-Pilzen hatten, Stichwort Saisonalität. Da hattest du ja erklärt, dass es bei den Mykorrhiza-Pilzen vor allem daran liegt, dass die Bäume ihr Laub abwerfen und die Nährstoffe in die Wurzeln zurückziehen. Das ist der Grund, warum Mykorrhiza-Pilze im Herbst fruktifizieren. So eine ausgeprägte Saisonalität haben wir bei Zersetzern, also Streu- oder Holzzersetzern, an sich ja nicht, oder? Also ich meine, die kann man ja eigentlich in feuchten Phasen über das ganze Jahr beobachten, durchaus.
Allerdings ist es auch da so, dass die natürlich diese hauptfeuchte Phase eben im Herbst nutzen. Also auch da ist es auffällig, dass viele dieser Arten gerade zu der Zeit kommen. Es kommt dann natürlich auch dazu, dass viele Bäume dann ihr Laub abwerfen, ihre Nadeln abwerfen im Herbst und damit wieder neues Substrat vorhanden ist. Und auch wenn man an die Streuzersetzer, die gehen ja nicht nur an die Nadelstreu und die Blattstreu der Bäume, sondern die zersetzen ja auch zum Beispiel abgestorbene Gräser, Kräuter und viele andere Stoffe. Und auch da ist natürlich das Angebot für die im Herbst besonders groß. Und dadurch ist es schon so, dass viele dieser Arten auch gerade den Herbst lieben. Besonders bei den Streuzersetzern zum Beispiel auffällig, spät im Herbst ganz typisch die Nebelkappen, die genau dann auftreten, wenn die Nebeltage kommen. Also da ist dieser Zusammenhang zwischen dem wirklich grauen Pilz, der eher unscheinbare Farben hat, aber dann doch in riesigen Hexenringen auftreten kann, und der Jahreszeit eigentlich ganz gut gegeben.
Okay, also Kurzer Exkurs, jetzt musst du uns bitte einmal kurz erklären, wie entsteht eigentlich ein Hexenring, da du das Stichwort schon genannt hast?
Ja, ein Hexenring, den finden wir ganz besonders typisch bei vielen Streuzersetzerarten. Und das entsteht dadurch, dass der Pilz praktisch in einem Punkt mit seinem Wachstum anfängt. Dort hat sich mal ein kleines Myzel etabliert, vielleicht aus einer Spore entstanden. Dann ist noch eine zweite irgendwo dazugekommen und der Pilz hat angefangen zu wachsen. Und der Pilz wächst immer dorthin, wo er die meisten Nährstoffe findet. Und das ist von diesem Punkt ausgehend immer nach außen, weil innen hat er die Nährstoffe ja schon abgebaut. Also wächst er immer weiter. Und wenn die Bedingungen gleichmäßig sind, dann wächst ein solcher Pilz auch wirklich kreismäßig nach außen. Und dort, wo er gerade aktiv ist, da bildet er dann auch zur gegebenen Zeit seine Fruchtkörper. Vielleicht Ende des Sommers, Anfang des Herbsts oder auch erst später im Herbst. Das ist von den Arten oftmals sehr, sehr unterschiedlich. Und dann entstehen eben in so großen oder auch kleineren Ringen die Fruchtkörper. Und man kann viele dieser Hexenringe sogar in Grasflächen sogar vorher mit erahnen. Wenn man mal genauer hinschaut auf eine gerade nicht frisch gemähte Rasenfläche, dann sieht man oft auch dort so Ringstrukturen. Und die sind oft gegeben durch Streuzersetzer, die eben dort aktiv sind. Nämlich dort, wo sie aktiv sind, geben sie dem Gras auch wieder viele Nährstoffe frei und das wächst dann höher als in den Bereichen, wo sie gerade nicht so aktiv sind. Und dann entstehen auch eben viele dieser Ringe ohne die Fruchtkörper. Also die Hexenringe sind dann schon vorab zu ahnen und zu erkennen. Und die können sehr große Ausmaße bekommen. Also in Mitteleuropa sind mir so Hexenringe bekannt, die so 50, 100 Meter im Durchmesser haben. Und gerade so, wo jetzt Drohnen am Himmel öfter auftauchen, da fotografiert worden sind und die Leute sich gefragt haben, was ist denn das? Zum Beispiel auf einem Sportplatz oder sowas oder auf Wiesenflächen. Aber es sind eben auch aus großen Steppenlandschaften große Hexenringe bekannt, die durchaus wohl Ausmaße von mehreren hundert Metern dann erreichen können. Ganz typisch im Rasen ist da zum Beispiel der Nelkenschwindling, so ein kleinerer Pilz, der also gerade da oft in Hexenringen auftaucht und sehr auffällig sein kann. Und übrigens ein Speisepilz ist und eben auch da eben gesucht wird.
Der riecht aber nicht nach Nelken, oder? Also nach Gewürznelke? Klingt so.
Bin ich gerade überfragt.
Okay, kommen wir nochmal zurück zu den Holzzersetzern. Und zwar haben wir ja bei der Holzzersetzung verschiedene Phasen, also von Frischtod über beginnende Zersetzung, fortgeschrittene Zersetzung bis hin zu dem Moderstadium. Auch da gibt es ja Spezialisten für die einzelnen Phasen, richtig?
Das ist richtig, genau. Also es gibt da einige Arten eben, ich hatte es vorhin schon angesprochen, so diese Rotpustelpilze, die oft schon an den lebenden, aber geschwächten Bäumen vorkommen können. Und dann einer der ersten Zersetzer sind, die sind eben im frischen Totholz oft schon zu finden. Dann haben wir viele Arten, die diese Mittelstadien nutzen. Da gehören eben viele unserer Porlinge, auffälligen dazu. Und was man dann beobachten kann, ist, dass die Blätterpilze oftmals erst in den etwas späteren Phasen verstärkt vorkommen. Da gibt's die Dachpilze und das ist so eine typische Gruppe, die erst an stark vermodertem Holz regelmäßig auftritt. Natürlich wird das Holz jetzt nicht gleichmäßig abgebaut, also ein Stamm, wenn der umgefallen ist, hat Stellen, die schneller zersetzt werden und andere Bereiche, die vielleicht etwas trockener liegen und wo die Zersetzungsprozesse dann wesentlich langsamer ablaufen. Und so kann man natürlich auch mal an einem Baumstamm im Wald die verschiedenen Phasen sehen und eben auch die verschiedenen Pilze, die dann zu dieser Phase passen. Aber es gibt also durchaus da eine Anpassung der Arten eben auf die verschiedenen Zersetzungsphasen. Und auch so ein Pilz, bei dem das ziemlich auffällig ist, der ein Porling ist und zu der Gruppe der Lackporlinge gehört und bei uns der häufigste dieser Lackporlinge, die braunes Sporenpulver haben. Das kann man oft rund um diese Porlinge sehen, dauerhafter Pilz. Und dann ist oft die Umgebung, die Blätter unten drunter oder auch der Pilz oben drüber, weil einige Sporen oben auf dem Hut wieder zum Liegen kommen, so bräunlich eingepulvert. Und das sind die Sporen, die eben unten aus den Poren entlassen worden sind. Und dieser Pilz ist auch so einer, der niemals als einer der ersten da ist, sondern in der Regel kann man davon ausgehen, dass hier schon andere Prozesse stattgefunden haben und eher so in der zweiten Stufe eben dann vorkommt.
Ja, man sagt ja, glaube ich, auch, dass Zersetzung in der Optimalphase, also mittlere Zersetzungsstadien, dass die besonders artenreich sind, weil die Zersetzung von sehr frischem Holz biochemisch eher etwas schwierig ist und zunehmend leichter wird, wenn schon die ersten Pilze so ein bisschen gearbeitet haben. Kann man das so kategorisch sagen?
Das würde ich auch zustimmen. Und es ist auch sehr auffällig, dass wir gerade an dem ganz frischen Holz bei vielen Baumarten sehr starke Spezialisten erkennen können, während dann in den späteren Phasen viel mehr Universalisten dazukommen. Also beispielsweise bei der Eiche, die ja doch einen sehr hohen Gerbstoffanteil besitzt, da ist es ganz auffällig, dass es ganz spezielle Arten gibt, die eben hier an der frisch abgestorbenen Eichenholz auftauchen und die ersten Prozesse dort einleiten der Zersetzung. Und in späteren Phasen haben wir dann viel mehr Arten, die eben auch an anderen Baumarten durchaus gängig sind.
Zersetzen diese Spezialisten dann tatsächlich auch diese, sag ich mal, sehr baumartenspezifischen Gerbstoffe oder ist es eher so, dass die durch Feuchtigkeit quasi lecken und in den Boden versickern und dass deswegen mit der Zeit einfach in den mittleren Zersetzungsstufen Universalisten eher eine Chance haben?
Also ich glaube durchaus, dass einige dieser Spezialisten sich auch auf diese Gerbstoffe angepasst haben, denn man findet ja durchaus auch eben Eichen, die hohl sind und diese hohlen Eichen, da sind viele Pilze beteiligt, die sich dort an der Zersetzung ja gütlich tun. Und ich gehe davon aus, dass die also es geschafft haben, im Prozess die Anpassung auf diese Reaktionen der Bäume zu überlisten und eben dann jetzt die Zersetzung durchaus mit den Gerbstoffen eben durchführen können. Und die nehmen dann natürlich ab. Dazu kommt natürlich auch Auswaschungsprozesse, das will ich gar nicht zurückstellen, aber ich denke, dass die Pilze auf jeden Fall mitbeteiligt sind, dass diese Gerbstoffe so stark zurückgehen da.
Gibt es Baumarten, die dazu neigen, mehr Pilzspezialisten zu haben im Zersetzungsprozess als andere? Also einfach, weil das Holz sehr, sehr stark mit Gerbstoffen durchsetzt ist oder so. Also du hast die Eiche beispielsweise schon genannt, während die Buche ja, glaube ich, was die Gerbstoffe angeht, nicht so stark ausgestattet ist, oder?
Also was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass die Buche ein enorm breites Spektrum an Pilzarten hat. Also sehr, sehr viele Pilzarten kommen auf Buchenholz vor, sei es eben im frischen Zustand oder in späteren, da mal alles zusammengefasst. Wir haben auch mal versucht rauszubekommen, sind das jetzt Spezialisten, die an der Buche sind, oder haben wir dort praktisch überall Universalisten? Und da haben wir dann wirklich feststellen können, es gibt so gut wie überhaupt gar keinen Spezialisten für die Buche. Selbst Arten, die sogar den Namen Buche mit dabei haben. Es gibt da so kleine Schlauchpilze, die zu den Kohlenbeeren gehören, sind auch an anderen Baumarten dann gefunden worden. Also, und was da überraschend ist, ist, dass die Buche eben große Schnittflächen hat, zum Beispiel mit Eichen. Also viele Arten, die an der Buche vorkommen, gibt es auch an der Eiche. Die ist relativ nah mit ihr verwandt, aber auf der anderen Seite auch Arten, zum Beispiel der Zunderschwamm, der als zweite Baumart dann die Birke hat, die mit dem Buchenholz oder mit der Buche selber ja zunächst mal gar nicht verwandt ist. Weiter Spezialisten, die Eiche natürlich vor allem, aber auch wenn man jetzt die Esche anschaut, die hat auch relativ viele Arten, die relativ spezifisch bei ihr vorkommen, aber es sind längst nicht so viele wie bei der Eiche. Und wenn man die Nadelbäume anschaut, dort sind viele Bereiche mit hohen Überschneidungen. Also viele Pilze haben zwar vielleicht mal eine Vorliebe ein bisschen Richtung Lärche, sage ich mal zum Beispiel, aber wir finden die allermeisten von denen an mehreren verschiedenen Baumarten. Also da gibt es keine so deutlichen Ausprägungen.
Gibt es eine Trennung zwischen Nadelholzzersetzern und Laubholzzersetzern? Also du hast ja beispielsweise schon den rotrandigen Baumschwamm genannt, der beides macht, aber ist das eine Gruppierung, die im Großen und Ganzen funktioniert?
Also da gibt es schon eine ganze Reihe von Arten, die relativ spezialisiert sind auf die Nadelbäume und nur vereinzelt vorkommen an Laubbäumen, aber es gibt auch alle Übergangsformen. Also wir haben auch viele Arten, die hin und wieder beim Nadelholz vorkommen, aber auch mal beim Laubholz zu beobachten sind. Ganz deutliche Trennungen, die gibt es da nicht. Also die sind eher die Ausnahmen.
Wir haben aber durchaus Pilze, also Holzzersetzer, die angewiesen sind auf starkes Totholz. Also das heißt, die angewiesen sind auf sehr dicke Stämme. Das ist ja durchaus auch ein Problem, was wir gelegentlich in Wirtschaftsfeldern haben. Da gab es ja eine Diskussion, dass man versucht, in Wirtschaftsfeldern inzwischen auch Totholz anzureichern, starkes Totholz, weil sich gezeigt hat, dass Pilzarten, die auf starkes Totholz spezialisiert sind, in sehr ausgeräumten Wirtschaftsfeldern weitgehend fehlen. Das kann man schon durchaus so sagen, oder? Dass es eine ganze Reihe an Totholzersetzern gibt, die starkes Totholz benötigen und die mit so feinen Zweigen und dünneren Ästen im Grunde nichts anfangen können, oder?
Ob sie gar nichts anfangen können, wissen wir natürlich nicht genau, weil da müssen wir abwarten, bis jetzt mehr Informationen aus DNA-Untersuchungen kommen, die auch zeigen, ob das Myzel dort eventuell schon beteiligt ist, aber die Substanz als solche nicht ausreicht, um Fruchtkörper zu bilden. Ganz auffällig in diesem Bereich, würde ich jetzt mal ansprechen, sind die sogenannten Stachelbärte. Stachelbärte sind Pilze, die Fruchtkörper ausbilden, die wie eingefrorene Wasserfälle ausschauen. Also die können durchaus die Größe eines Kinderkopfes erreichen und bestehen aus vielen kleinen Verästelungen. Und da gibt es Arten, die sowohl am Laubholz vorkommen, als auch Arten, die sich eher fürs Nadelholz spezialisiert haben. Zum Beispiel gibt es einen, der kommt vor allem bei den Weißtannen vor. Und diese Arten gelten als relativ selten, zumindest dann, wenn kaum starkes Totholz da ist. Haben wir stärkeres Totholz im Angebot im Wald? Und dann kann man durchaus beobachten, dass die sich relativ schnell einstellen können, weil eben, wir hatten das ja schon mal angesprochen, der Sporenflug oft sehr, sehr weit geht und eben die Pilze da in der Lage sind, dann eben auch mal vereinzelte Stämme, die irgendwo liegen, zu besiedeln. Und so kommen dann einige dieser Arten immer mal wieder vor, wenn man denen nur ein bisschen Substrat lässt. Natürlich steigt das an, die Vielzahl dann der Arten, je mehr Totholz da ist. Und deswegen haben wir in Urwäldern auch ja bestimmte Pilzarten sicherlich häufiger zu beobachten als jetzt in relativ totholzarmen, jungen Wäldern.
Ja, da kommen wir wahrscheinlich, sag ich mal, auch gerade so ein bisschen an die Grenze dessen, was die Forschung bisher weiß. Ne? Du hast es ja schon gesagt, wir können nicht genau sagen, was ist jetzt in Zweigen als Myzel vorhanden, das einfach nicht durch die Ressourcenknappheit nicht in der Lage ist, einen Fruchtkörper zu bilden? Ne? Also wir können jetzt nicht genau sagen, ist es Sporenflug, der dazu führt, dass sich die Arten dann doch ansiedeln können? Oder sind die Arten doch irgendwie als Myzel in Ästen oder so vorhanden und vegetieren quasi so ein bisschen vor sich hin, solange sie kein Starkholz vorfinden, in dem sie sich tatsächlich gut ausbreiten können und Fruchtkörper bilden können. Also das ist ein Punkt, da wissen wir noch nicht genug.
Genau, das sehe ich auch so.
Es gibt im Übrigen Wenn wir uns jetzt mal die Pilze angucken, die dauerhafte Fruchtkörper ausbilden, da gibt es auch eine Reihe assoziierter Arten, also Käfer vor allem, die dort einen Lebensraum finden. Und da haben wir dann auch sowas wie Naturnähezeiger mit dabei, Urwaldreliktarten und so weiter, ne? Also da gibt es Käfer, die zum Beispiel in Zunderschwamm Fruchtkörpern leben.
Genau, da gibt es so einen Schwarzkäfer, der braucht dann ältere Zunderschwämme und der ganze Zyklus eigentlich der Larven und so, der läuft dann eben in diesen Fruchtkörpern des Pilzes ab und irgendwann fliegt dann mal der Käfer raus. Das sieht man dann auch an den alten Zunderschwämmen, die großen Ausbohrlöcher, und sucht sich dann wieder neue Zunderschwämme, um die zu besiedeln.
Ja, das ist also dann, der Fruchtkörper ist dann definitiv auch nicht ein totes Ende der Nahrungskette, sondern wird eben seinerseits auch wieder von hochspezialisierten Tieren besiedelt. Da sind wir gleich beim Zunderschwamm. Das ist ja für in meinen Augen immer so ein bisschen so ein kleiner Spezialfall. Den sehe ich ja auch öfter mal an lebenden Buchen. Und das ist ja einer, der durch eine Eintrittspforte durchaus in der Lage ist, auch in den Kernholzbereich eines gesunden Baumes einzuwachsen und dann auch in beachtliche Höhen aufsteigt. Also ich meine mich zu erinnern, dass ich da auch schon durchaus mal in knapp 10 Meter Höhe Fruchtkörper gesehen habe.
Ja, das glaube ich gerne. Man darf ja nicht vergessen, wenn man so eine dicke Buche beispielsweise hat, dass der größte Teil dieses Holzes ja abgestorben ist. Wirklich lebendiges Material finden wir an so einem starken alten Baum eigentlich nur unterhalb der Rinde, im sogenannten Kambium oder Bast, und dann in einigen Holzstrahlen, die im Splintholz noch da sind und wo wir wirklich also von lebendigem Holzmaterial sprechen können. Die größten Teile, das Kernholz, das ist ja alles schon abgestorbenes Zellmaterial. Und da tun sich eben Arten dann wie der Zunderschwamm relativ leicht, sich dort zu etablieren und dort zu leben und zu wachsen.
Der Zunderschwamm bildet ja durchaus im Holz auch solche weißen Myzellappen und ist in der Lage, so einen Baum dann auch statisch so weit zu beeinträchtigen, dass der auseinanderbricht. Also ich glaube, Baumsprenger war dann so ein Spitzname, den man ihm gegeben hat, ne?
Ja, das kann man durchaus so sagen. Gerade an diesen Lappen, da brechen die sehr leicht.
Kann man gelegentlich, wenn da so eine Buche mal abgebrochen ist, wenn man genau hinschaut, kann man das gelegentlich sehen, dass dann wirklich so weiße Myzellappen zwischen diesen Bruchstücken hervorlugen. Und das ist wirklich, also wie so ein Lederlappen, so ein Fensterleder, also von der Konsistenz her und auch von der Dicke her. Also es ist wirklich ganz erstaunlich. Eine kurze Frage, weil es mir eben in den Sinn kam. Es gibt ja Pilze, die Holz auch recht intensiv färben können. Weil das neulich zur Sprache kam, der Grünspanbecherling ist da einer, der mir sofort einfällt. Und es gibt einen Pilz, der Holz auch sehr intensiv rot färben kann. Das sind auch Holzzersetzer, oder? Also sieht man vor allem bei Ästen beispielsweise, bei Buchenästen fällt mir das häufiger auf.
Genau, die Grünspanbecherlinge gehören ja zu den Schlauchpilzen, bilden dann so kleine, vielleicht 3 bis 5 Millimeter große Scheiben als Fruchtkörper. Und bei dem Orange- oder rötlich gefärbten Holz, da könnte das zum Beispiel die Zinnobertramete sein. Also ein Torling, der keine dauerhaften Fruchtkörper ausbildet, sondern so korkige Fruchtkörper, die jedes Jahr neu entstehen und dann für ein paar Monate an den Bäumen auch zu sehen sind. Also da kann man oft diese Kombination eben der Holzverfärbung auch mit beobachten.
Sind aber alles Setzer in der Initialphase, ne? Also wenn das Holz ganz frisch quasi abgestorben ist und schon entrindet ist, dann sieht man sowas. Wenn das fortgeschritten ist, dann eigentlich eher nicht, ne? Also ich glaube, der Grünspanbecherling ist schon in der Lage, das ziemlich stark zu zersetzen. Also das Holz wird sehr leicht und bröselig. Aber die Zinnobertramete, glaube ich, ist eher Initialphase, oder?
Ja, aber mit Übergang schon in die zweiten Phasen, würde ich schon so sehen. Also
jetzt komme ich zu zwei Grenzfällen, glaube ich. Ich würde die als Grenzfälle bezeichnen, nämlich Wurzelschwamm und Hallimasch. Das sind ja zwei Pilze, die so Schreckgespenster im Wald sind, ja, weil sie also Bäume, lebende Bäume ziemlich massiv beschädigen können. Es sind aber beides Pilze, die eine Eintrittspforte benötigen, richtig?
Ja, das benötigen die auf jeden Fall. Und deswegen von ihrer Grundausstattung her sind sie auch alles beide Zersetzer. Die aber, und da darf ich dann wieder an dich überleiten, eine parasitische Ader haben. Und was es damit auf sich hat, das können wir eigentlich beim nächsten Mal uns dann genauer betrachten.
Genau. Beim nächsten Mal kommen wir zur dritten Gruppe unseres Themenblocks pilzlicher Lifestyle. Da beschäftigen wir uns nämlich mit Parasiten, also Krankheitserregern, die im Wald mehr oder weniger große Schäden anrichten. Und da sind eben Wurzelschwamm und Hallimasch vorne mit dabei. Das sind eigentlich Zersetzer, aber wie Markus sagt, Zersetzer mit einer parasitischen Ader. Und auch hier haben wir wieder das Problem, ne, dass also die Natur sich nicht immer so gerne solche menschlichen Kategorien überstülpen lässt. Das ist eine Grauzone in dem Fall, die dann eben überleitet zu den echten Parasiten. Mit denen beschäftigen wir uns nächstes Mal.
Genau.
Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Und ja, schaltet wieder ein. Liebe Grüße.
Tschüss.
Ciao.